Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zum Heinz-Architekturfunk, Episode 143 am 25. April 2024. Ich bin Kerstin Kuhnekart und heute spreche ich mit Chiara Schüler von Henn. Das Architekturbüro Henn wurde 1947, also vor 77 Jahren, von Walter Henn in Dresden gegründet. Sein Sohn Gunther Henn hat es in den 1970er Jahren übernommen und in München aufgebaut. Und seit 2021 führt Martin Henn in dritter Generation das Büro gemeinsam mit einigen anderen PartnerInnen. Und jetzt geht's los mit Chiara Schüler. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Chiara Schüler. Du bist Architektin und du arbeitest bei Henn Architekten, wo wir auch gerade sitzen in Berlin im Büro. Henn ist ein international tätiges deutsches Architekturbüro mit Hauptsitz in München.
Mhm. Genau, ich bin genau genommen noch keine Architektin.
Ah, okay.
Genau, ich bin dabei, mich fortzubilden, um in die Kammer einzutreten.
Du hast Architektur studiert Genau. Und du hast sozusagen nur noch nicht alle Leistungsphasen und alle Punkte, um in die Kammer einzutreten sozusagen. Genau. Warum das so ist, da kommen wir vielleicht gleich zu, wenn wir darüber sprechen, was du machst. Nochmal zurück zu Henn. Das Architekturbüro ist vor allem für Bürogebäude und Industriebauten bekannt. Wo habe ich das gelesen? Weil ihr macht natürlich auch Forschungsgebäude und große Campi. Die Bürogeschichte beginnt 1979 durch die Gründung von Gunther Henn in München. Mhm. Walter Henn war noch bis 1989 als Büropartner tätig.
Walter Henn hat das Büro gegründet und dann hat das Gunther Henn mehr oder weniger übernommen und in München weiter fortgeführt.
Okay. Seit 21 wird das Büro in dritter Generation von Martin Henn und drei Geschäftsführern sowie 17 Partnern geführt. Mhm. An den Standorten München, Hauptsitz habe ich eben schon gesagt, Berlin, Peking und Shanghai arbeiten heute mehr als 400 MitarbeiterInnen mit über 40 Nationalitäten. Und mehr als 250 Projekte wurden in 20 Ländern realisiert. Mhm. Das sind erstmal die Eckdaten. Die Größenordnung geht von sehr groß bis auch kleiner und experimentell. Als Beispiel sehr groß, Ende 2023 wurde der Unikomplex in Hangzhou, China, eröffnet, der auf einem 920.000 Quadratmeter großen Areal mit einer Nutzfläche von 450.000 Quadratmetern in der ersten Bauphase entstanden ist. Nur um mal eine Zahl zu nennen für große Projekte, klein und experimentell ist dagegen der Carbon-Beton-Pavillon, der Anfang letzten Jahres in Zusammenarbeit mit der TU Dresden entstanden ist.
An dem ich auch arbeiten durfte.
Ja, die SIN hat darüber berichtet, das weltweit erste Carbon-Beton-Gebäude der Welt. Mhm. Okay. Und jetzt kommen wir mal zu eurer Arbeit. Ihr arbeitet in interdisziplinären Teams als Architekten, Innenarchitekten, Planern und Ingenieuren. Welche Planer und Ingenieure sind neben den Hochbauarchitekten noch so dabei?
Also es sind schon hauptsächlich Planer und ArchitektInnen und Ingenieure, teilweise noch mit unterschiedlichen, also bei uns im Programming-Team ganz vorrangig unterschiedliche Bereiche wie UX-Design, UI-Design, weil es auch viel um, also nicht nur architektonische Lösungen geht und um Nutzer-Experiences und ja, solche Sachen.
Mhm. Und du arbeitest seit 5 Jahren im Programming-Team bei Henn. Und ich habe mal Programming mal einfach gegoogelt und bei Wikipedia geschaut und da stehen 4 relevante Punkte. Erstens die Programmgestaltung eines Rundfunksenders, zweitens eine Schleichwerbeart, drittens Musikprogrammierung, viertens Programmierung als Computerprogrammierung und Softwareentwicklung. Da hätte ich noch als erstes dran gedacht. Was bedeutet Programming bei Henn? Das ist ja ein geschützter Begriff, habe ich gesehen habe auf der Website.
Das ist gar nicht so eine leichte Frage zu beantworten. Einfacher wird es vielleicht, wenn man Architectural Programming dazu sagt. Also es geht im Prinzip darum, Gebäude zu programmieren oder umzuprogrammieren auch, also Neubauten zu programmieren und Bestandsgebäude zu reprogrammieren. Dabei geht es eigentlich, also es geht um die frühe Phase, wo wir, oder vergleichbar mit der Phase 0 vielleicht, wo wir erstmal die Problemstellung oder die Aufgabenstellung kennenlernen und erstmal ganz viele Fragen stellen, bevor wir mit Lösungen um die Ecke kommen. Also darum geht es, viele Informationen zu sammeln, damit wir in die richtige Richtung gehen und später keine Fehler machen in den Lösungen.
Grundlagenermittlung würde ich das jetzt auch nennen. Mhm. Was unterscheidet das denn von der Grundlagenermittlung? Also wie sieht das aus, das Prozedere?
Mhm. Grundlagenermittlung könnte ja erstmal nur sein, das sind die Flächen, die wir zur Verfügung haben und diese Flächen brauchen wir, jetzt bauen wir mal direkt was daneben. Bei uns geht es auf einer anderen Flughöhe noch mehr, um eben die Werte und die Ziele und die Wünsche und die Bedarfe, um die sich ein Unternehmen, aber auch andere Organisationsformen kümmern. Und da versuchen wir dann eine maßgeschneiderte Lösung für diejenigen zu finden. Und vielleicht, was uns noch abhebt von anderen Beratungsleistungen auch, ist unsere Kartentechnik und die dazugehörige Piktolyse. Ich habe hier die Karten auch mit dabei. Das sind sozusagen unsere Zauberstäbe.
Also wir sehen so die nahe 5 Karteikarten im Endeffekt mit
genau.
kariertem Hintergrund.
Richtig, DIN A5 Karteikarten mit kariertem Hintergrund, auf denen wir in den Workshops immer die relevantesten oder wichtigsten Aussagen festhalten, in Schrift, aber auch in Piktogrammform. Also eine Aussage pro Karte mit dem, was gesagt wurde und einem Bild dazu. Und das wird in live erstellt in den Workshops. Meistens haben wir da eine Person, die moderiert und die andere Person, die diese Karten erstellt. Und das dient dann als Grundlage für später die Piktolyse, wo wir die Sachen, die verschiedenen Aussagen unterteilen in Ziele, Fakten, Bedarfe. Und daraus entstehen dann in dem kreativen Prozess eigentlich auch meistens schon so die ersten Konzeptideen für die Lösungsansätze dann. Ja.
Ist das ein bisschen wie Graphic Recording? Mhm. Kennst du das, diese grafische ja. Protokollierung in Echtzeit sozusagen?
Ja.
Aber verdichtet auf eher Stichworte, weniger grafisch sozusagen, oder?
Genau, diese typischen Graphic Recordings, die sind, glaube ich, auf einem großen oder oft auf einem großen Blatt, wo es dann so wie so ein Wimmelbild am Ende wird und es sieht super toll aus, aber es ist vielleicht nicht so strukturiert, um danach sowas Konkretes noch weiter damit zu machen. Dann muss man es erstmal wieder auseinander dividieren. Hier ist das Schöne eigentlich, dass man wirklich eine Aussage pro Karte hat und die dann verschieben kann, man kann darüber reden, man kann wirklich diese eine Aussage in die Hand nehmen und unter die Lupe nehmen und gucken, hey, haben wir das richtig verstanden, sehen das andere auch so, doppeln sich möglicherweise auch Aussagen und wie unterteilen wir diese oder wie sortieren wir diese Aussage ein in, es ist ein übergeordnetes Ziel, was eben wie so ein Leuchtturm dann funktioniert für das Gesamtprojekt, sind es Fakten zum Unternehmen, die wir wissen müssen, um sie einfließen zu lassen. Sind es Wünsche oder Bedarfe aus diesen drei Hauptkopfkarten sozusagen, nennen wir das immer, bei diesen Hauptkategorien entstehen dann, wie gesagt, die Konzepte.
Und daraus entstehen dann wiederum Grafiken, habe ich gelesen. Mhm. Also es wird sozusagen doch eine Visualisierung dann daraus entwickelt in einer Grafik oder in einem Diagramm vielleicht sogar. Mhm. Und kannst du mehr dazu sagen, wie das am Ende genau aussieht, was dabei rauskommt?
Genau, also ein Beispiel ist jetzt, du hast ja vorhin angesprochen, dass wir viel Industriebau machen auch. Da geht es viel um Prozesse und Prozessoptimierungen in so einem Workshop, also nicht nur einem Ziele-Workshop, sondern auch einem anderen Workshop mit der Prozessabteilung beispielsweise, finden wir dann heraus, wie die Prozesse bestmöglich funktionieren und wie der Status quo ist, was man ändern müsste. Dann machen wir da schon direkt Skizzen auf den Karten, um wirklich das nachzuvollziehen. Eins meiner Projekte war zum Beispiel eine Feinbrennerei für Prinz. Und da durften wir uns auch damit auseinandersetzen, wie wirklich dieser Prozess ist von der Frucht zum Schnaps. Und um das richtig zu verstehen und dementsprechend dann auch den Entwurf richtig zu layouten, erstellen wir diese Diagramme. Das ist erstmal eine abstrakte Form von dem Grundriss dann, um ein bisschen freier damit umzugehen.
Wie lange dauert dieser Prozess? Also von du fängst an bei null, bis dann entworfen wird?
Das ist auch unterschiedlich. Größe des Projekts je nach Partizipationsgrad auch. Also je mehr Leute man mit einbezieht, desto mehr Workshops muss man machen, desto mehr Informationen hat man wiederum, um sie umzusetzen oder zu übertragen in Diagramme. Allgemein versuchen wir, den Entwurf so weit nach hinten zu schieben wie möglich, damit man eben wirklich die richtigen Fragen stellt und alles Abstrahierte erstmal geklärt hat. Also ich kann dir da keine Zeit so richtig geben.
Mhm. Ja. Welche Fragen werden genau beantwortet? Du hast es eben schon auch angedeutet. Es geht darum um Prozesse und um Abläufe und so weiter. Welchen Fragen seid ihr da noch auf der Spur?
Übergeordneten Werten von Unternehmen.
Hattest du auch schon gesagt.
Genau. Aber auch natürlich so gesellschaftliche Fragen, wie das Thema der Nachhaltigkeit, auch total relevant. Das dann von uns, also wo dann von uns auch oft Antworten mit einfließen in die Konzepte. Genau, allgemein geht es um, was sind die Ziele des Unternehmens oder unserem Gegenüber, was sind die Fakten, die wir bedenken müssen, was sind die Bedarfe, welche Wünsche haben sie und welche Konzepte gibt es eventuell schon oder Ideen.
Ja. Ja, und kommt immer etwas raus, das eine architektonische Antwort braucht oder gibt es auch Ergebnisse, die sagen, eigentlich müssen wir was anderes machen oder gar nichts machen?
Also wir sind auf jeden Fall offen oder sind auch daran interessiert, nicht nur Architektur zu erstellen oder Entwürfe zu entwickeln.
Ja. Es ist interessant, es so zu sehen, dass alles eigentlich eine architektonische Antwort ist, auch wenn man jetzt nicht daraus einen neuen Entwurf und einen Neubau vielleicht
macht. Ein cooles Projekt sind Design- und Nachhaltigkeitsguidelines für einen großen Pharma- und Chemiekonzern, für den wir arbeiten viel. Und da haben wir eben einerseits so Corporate Identity für die Architektur erstellt, also welche Regeln zu befolgen sind. Das Unternehmen ist global tätig. Und jetzt im Nachgang so ein Upgrade von diesem Dokument erstellt, wo es darum ging, wie gehen sie mit Materialien um, also mit Ressourcen, und wie gehen sie mit der Energie um. Deswegen auch das im nächsten Schritt wäre das auch eine architektonische Grundlage. Ja. Aber an und für sich ist es erstmal ein Buch, das der Bauabteilung dann global an die Hand gegeben wird.
Also da geht es nicht um Gestaltung, sondern um Umsetzung.
Genau, ja. Oder eine Strategie eigentlich, ein Strategiepapier, ja.
Du begleitest ja partizipative Prozesse. Sind es immer partizipative Prozesse?
Genau, und die einzige Ausnahme dabei sind Wettbewerbe, weil die schnell gehen und man da normalerweise nicht erstmal noch Zeit hat, auf andere Leute zuzugehen und mit denen zu reden.
Das sind ja auch Rahmenbedingungen, die ihr jetzt nicht beeinflusst, sondern die gegeben sind.
Genau,
gibt es noch ein Beispielprojekt, das diese Begleitung oder diesen Prozess verständlich macht?
Ja, ich habe gerade ein super tolles Projekt, für das ich die Projektleitung übernehmen durfte. Und zwar ist das ein Ideenkonzept für die Campusentwicklung der Universität Jena. Und da war es den Bauherren auch sehr wichtig, dass wir da verschiedene AkteurInnen mit einbeziehen in den Prozess. Genau, also Partizipation, auch da haben wir den Ziele-Workshop mit dem Präsidium veranstaltet, bei dem unsere Kartentechnik zum Einsatz kam. Wir Modelle mitgebracht haben, wo wir als Icebreaker-Frage zum Beispiel Lieblingsorte zeigen haben lassen. Und das kam super gut an. Und dann sind wir im nächsten Schritt mit eben diesen Modellen und unseren Karten auf den Campus gegangen und haben uns da hingesetzt und also an den wichtigsten Knotenpunkten sozusagen hingesetzt und haben mit den PassantInnen geredet. Und das konnten Studierende sein, das konnten aber auch Mitarbeitende sein oder Menschen, die einfach da rumlaufen aus der Nachbarschaft. Mit denen haben wir uns dann unterhalten und die haben uns erzählt, was deren Lieblingsorte auch sind oder welche Orte so ein bisschen, wo es ein bisschen hakt, wo man sich schon was Besseres vorstellen kann, weil eigentlich, es fällt uns immer wieder auf, oder mir jedenfalls, ist alles schon so ein bisschen da. Es muss nur irgendwie in eine Form gebracht werden. Es haben viele Leute eigentlich immer eine ziemlich gute Idee oder ein Gefühl für, was nicht so gut passt und wie man es auch besser machen könnte.
Und dann hängt es auch immer vom Bauherrn oder der Bauherrin ab, dass dieser Prozess auch stattfinden kann am Ende. Ne? Das ist natürlich dann auch total wichtig, dass die das auch wollen, ne? Und das Beste dann rausholen. Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass das Interesse daran wächst bei den AuftraggeberInnen?
Durchaus, ja.
Es ist auch ein Kostenfaktor. Da habt ihr auch eine Grafik auf eurer Seite, dass man sozusagen dadurch, dass man relativ schnell auf den Punkt kommt, dann auch Kosten vermeiden kann.
Genau, also es ist auf jeden Fall eine Beratungsleistung, die mehr ist als jetzt mach mal, entwirf mal schnell was. Auf jeden Fall ein Kostenpunkt mehr im ersten Moment, aber dadurch, dass man eben in Strategie investiert, auf lange Sicht dann natürlich nachhaltiger in allen Aspekten, weil alles mehr Hand und Fuß hat.
Ja, ja, ich meine, die gesamte Branche scheint mir auch danach zu rufen. Also sagen ja viele, die Phase 0 muss endlich anerkannt werden als nötige Phase und eigentlich auch honoriert werden, weil die Leute, die davon Ahnung haben, ja auch alle sagen, die ist total wichtig. Du entwirfst dementsprechend nicht selber im Moment noch.
Das klassische Entwerfen mache ich nicht selber. Was ich tue, ist, ich visualisiere Konzepte, ich zeichne, skizziere auch mal in Grundrisse oder in Bilder rein, was dem Entwerfen schon sehr nahe kommt. Aber es ist alles noch ein bisschen auf einem abstrakteren Level. Vielleicht, was wir entwerfen, sind manchmal so Masterpläne oder so Massings im Gröberen, aber so konkrete Architekturentwürfe sind das bei uns Erstmal nicht.
Ja. Ist das denn immer strikt getrennt? Also ich meine, eigentlich bietet sich das ja vielleicht an, das mal durchzuwabern oder durchwabern zu lassen, dass man halt verschiedene Tätigkeiten macht. Ne? Hm. Möchtest du gerne mehr entwerfen irgendwann mal oder kannst du das jetzt noch gar nicht sagen?
Doch, ich kann es mir schon gut vorstellen, wieder ein bisschen mehr in diesen kreativen Entwurfsprozess einzutauchen. Aber es hängt natürlich auch so ein bisschen von den Projekten ab. Jetzt zum Beispiel in Jena, man entwirft schon auch. Also es ist nur auf anderen, ich weiß nicht.
Wie so ein Vorentwurf vielleicht? Oder?
Ja, so ein Vorentwurf. Vielleicht springt es so ein bisschen zwischen den Maßstäben manchmal. Mhm. Also wir entwerfen dann Grundrisse für Büros zum Beispiel. Mhm, okay. Also eher Interior zum Beispiel Sachen oder dann doch übergeordnet, wie man Campuszentren zusammenbringt. Also es springt zwischen den Maßstäben.
Ist es denn ein festes Team, das Programming-Team?
Ja, wir sind in Berlin 2, 4, 6 und in München, glaube ich, so 9. Mhm.
Also das ist auf jeden Fall festgelegt. Es macht jetzt nicht mal jemand, der sonst Entwurf macht, Programming plötzlich, sondern da seid ihr ExpertInnen auf eurem Feld dann sozusagen.
Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
Hast du dich im Studium schon sehr dafür interessiert, für dieses Vorgehen, dieses vor dem eigentlichen Entwerfen da rangehen?
Ja, total. Also ich habe eine ganz süße Geschichte, finde ich, wie ich da zugekommen bin zum Programming. Ich habe an der TU Dresden studiert und da war Gunther Henn mein Professor und der hat das Programming eben auch in den verschiedenen Seminaren und Entwürfen gelehrt. Ja. Und ich fand das total faszinierend und bin mehrmals zu den Vorlesungen gegangen, weil ich es immer wieder spannend fand. Und am Anfang meines Studiums habe ich so ein bisschen damit gehadert, zu verstehen, ob das meine Position ist, also, oder mein Ort in der Welt. Und als ich das Programming oder diese Herangehensweise für mich entdeckt habe, hat es irgendwie so Klick gemacht. Das war der Schritt, der mir irgendwie gefehlt hat von, okay, hier ist ein Problem und da ist eine Lösung. Es gibt ja viele sehr begabte EntwerferInnen da draußen, die es plötzlich genau richtig machen und es sieht toll aus und so, aber ich brauchte noch so einen Schritt dazwischen, der es begründet, der mir sagt, okay, das wollen wir damit erreichen und dann kann es eben so aussehen.
Ja, ja, finde ich sehr schlüssig. Also, sehr begrüßenswert auch. Ja, du hast dich als Architektin auf Nachhaltigkeitsthemen spezialisiert und heute wird ja viel von zirkulärer Bauweise gesprochen und teilweise wird sie schon praktiziert. Das ist noch in den Kinderschuhen, würde ich mal behaupten. Mhm. Nicht für alle, aber für die Mehrheit. Inwieweit ist Nachhaltigkeit ein Sonderthema und wie hat sich die Stellung des Themas über die Jahre in deiner Praxis verändert?
Nachhaltigkeit ist ein total relevantes Thema und leider noch nicht so integriert, also immer noch ein Sonderthema, auch bei uns. Aber das große Potenzial, was zum Beispiel sowas wie ein Programming hat, ist eben die Nachhaltigkeit oder nachhaltige Themen dermaßen zu integrieren in das Konzept und in die DNA, dass man da eigentlich nicht mehr dran vorbeikommt und dass es nicht mehr wegrationalisiert werden kann am Ende.
Also geht es um Bedarfe, dass die auf jeden Fall da sind, Lebenszyklus, dass der möglichst lang ist,
genau,
dass Gebäude flexibel ist.
Genau.
Und das sozusagen als Ansatz.
Genau, dass man auch an die Nachnutzung denkt, bevor noch die erste Person oder die erste Gruppe eingezogen ist.
Zirkularität hat ja den Vorteil, dass es eben weniger Müll produzieren soll. Wie realistisch ist das für ein Büro eurer Größe, das auch vor allen Dingen Projekte eurer Größe realisiert? Wie wird das Thema bei Hennen angegangen?
Also wir haben zum Beispiel intern ein eigenes Nachhaltigkeitsteam. Auch da wäre es eigentlich sinnvoll, dass das integriert ist. also dass jeder so ein kleiner Nachhaltigkeitschampion ist. Aber gut, so funktioniert es halt gerade. Und wir arbeiten auch als Programming sehr eng mit dem Team zusammen. Wir sitzen direkt nebeneinander, sodass wir da eben diesen großen Hebel der frühen Phase aktivieren können. Und da unser Gegenüber und die BauherrInnen für verschiedene Themen sensibilisieren, wie die Themen, die du gerade aufgezählt hast, der Flexibilität, der Nachnutzung, der Demontierbarkeit, aber auch von Bauteilen und der Rückführbarkeit in den Kreislauf.
Okay, das ist sozusagen im Prozess, wie bei allen anderen auch, Also, was heißt wie bei allen anderen? Ja, das ist, sind ja alle unterschiedlich schnell und an unterschiedlichen Punkten, ja. Aber insgesamt wollen wir ja gemeinsam die Bauwende, ja. Darüber herrscht so ziemlich Einigkeit, dass wir die gestalten wollen.
Ja.
Ja, okay. Also wir hatten ja am Anfang gesagt, dass du nicht in der Kammer bist, weil du vor allen Dingen gerade Expertin bist für das Programming. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Also von wegen, wann willst du in die Kammer zum Beispiel?
Genau, also für dieses Jahr habe ich mir auf jeden Fall das Ziel gesetzt, in die Kammer einzutreten. Ich bin zwar seit 5 Jahren im Team Programming, ich habe aber auch schon andere Planungsleistungen erbracht hier im Büro. Das ist auch der Vorteil an so einem großen Büro, dass man eigentlich
alles machen kann.
In verschiedene Phasen eintauchen kann und von verschiedenen Leuten auch lernen kann.
Ja.
Und ansonsten kann ich mir eigentlich gut vorstellen, weiter in der frühen Phase und weiter in Konzepten und in Strategien zu denken und zu arbeiten. Mir macht es total viel Spaß, auf Leute zuzugehen und mit denen über ihre Ideen zu reden. Die Kartentechnik ist, würde ich auch sagen, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Also es gibt wirklich nichts Schöneres für mich, als in einem Workshop zu sitzen mit Leuten und ihre Ideen aufzunehmen und mit ihnen darüber zu reden und irgendwie auch diese Begeisterung oder dieses gesehen werden, spüren von den Leuten, die gerade was gesagt haben und dann taucht es auf so einer Karte. Das ist eigentlich auch irgendwie ein schöner, so demokratischer Prozess in so einem Projekt, ja.
Ja, oh, das klingt total schön. Also dann danke ich dir vielmals, Chiara, dass du Einblick gegeben hast in deine Arbeit.
Danke auch.
Und das war's für heute. Und auch heute möchte ich euch auf den Heinz Architektur Award aufmerksam machen. Wie ich schon in den letzten Wochen betont habe, ist er gestartet und auf der Suche nach euren innovativsten und nachhaltigsten Projekten. Es winken Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro. Ihr könnt teilnehmen, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Reicht eure fertiggestellten Bauprojekte der letzten 5 Jahre ganz einfach online ein und profitiert vom Online-Voting für den Publikumspreis. Mehr Infos findet ihr unter heinze.de. Der Link in den Shownotes führt direkt zum Award. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung dalasst und wenn ihr den Podcast abonniert und die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr immer einen kleinen Hinweis, wenn die nächste Folge online ist. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk, verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.